das Essen auch, als ich danach in England gedreht habe, das war eine Katastrophe, habe ich nur geschimpft. Ich gesagt, ich komme gerade aus Frankreich. Da gibt's ordentliches Mittagessen.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streamingwelt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein herzliches Willkommen aus Hamburg und ein herzliches Willkommen natürlich bei All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Guten Morgen, Micha. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Hallo, Melanie. Ich freue mich auch. Hi.
Na, also ich habe im Vorfeld mir ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir am Anfang einmal sprechen könnten. Und ich wollte dir was erzählen, was heute auch zum heutigen Programm passt. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen einen Film im Kino gesehen, oder vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen ist es mittlerweile her, der schon ein bisschen älter ist, aber Jubiläum hatte und deshalb nochmal ins Kino gekommen ist. Und zwar handelt es sich um Star Wars Episode 1.
Ja.
War ein Erlebnis. Ja. War ein Erlebnis, kann ich sagen, zwischen den ganzen Fans da zu sitzen. Und ich finde es ja auch immer wieder spannend, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber diese Filme nach langer Zeit nochmal im Kino zu sehen. Ich hatte ihn jetzt auch schon mal gesehen. Für mich war es das zweite Mal. Es ist nur so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnert habe. Okay. Aber es ist trotzdem irgendwie nochmal ein Erlebnis, solch ältere Filme irgendwie nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Ich weiß nicht, gibt es so Sachen, für die du nochmal ins Kino gehen würdest?
Gibt es ganz, ganz viele. Aber du hast ihn, nur zum Verständnis, du hast ihn damals nicht im Kino gesehen. Also
genau,
wenn du sagst, du hast ihn jetzt schon mal...
Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen.
Auf dem Handy.
Auf dem Weg zur Arbeit, genau. Ja. Nee, so ein bisschen her, damals auf Blu-ray, glaube ich.
Ich finde das total schön und das war ja auch so ein Trend, so nach Corona habe ich so den Eindruck, dass das nochmal losgelegt hat, ne? Dass da nochmal eben, um die Leute wieder in die Kinos zu kommen, dass nicht nur neue Sachen kommen, sondern es gibt ja auch so eine Reihe, dieses Best of Cinema, wo dann jeden Monat ein anderer Klassiker, ist jetzt ein großes Wort, aber schon ein Film, den man sich gerne nochmal anschauen würde, nochmal ins Kino kommt, so an bestimmten Tagen im Monat. Ich finde das prinzipiell gut und ich halte da auch immer Ausschau. Da war jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt zum ersten Mal oder nochmal im Kino sehen, aber ich habe da die Augen auf alle Fälle offen.
Ich finde das auch so ein bisschen spannend, wenn du auf die Kino-Charts guckst, beziehungsweise so auf die Statistiken, was sind die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten? Titanic ist ja auch nochmal in einer anderen Version vor ein paar Monaten.
3D war das, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich glaube das auch, ja. Rausgekommen und hat sich dann natürlich auf dieser Hitliste irgendwie nochmal nach oben gearbeitet, weil normalerweise ist da ja Stillstand, weil es kommen ja keine Leute mehr ins Kino, aber das verändert dann ja immer nochmal was. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht ein bisschen verfälschend finde, so im Nachhinein den Film einfach nochmal ins Kino zu bringen, aber was soll's.
Finde ich überhaupt nicht, weil das, glaube ich, nicht mit jedem Film funktioniert. Und Titanic hat ja damals schon, als der Ende der 90er rauskam, ja auch deshalb die Rekorde aufgestellt, weil sich die Leute den nicht nur einmal angeschaut haben. Also da weiß man ja wirklich von vielen Leuten, die da mehrmals reingegangen sind. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Auszeichnung für den Film oder für die Qualität des Films, dass man sich den tatsächlich mehrmals anschauen kann.
Ja, stimmt. Ich würde gerne Harry Potter mal wieder im Kino sehen, muss ich gestehen. Die laufen aber regelmäßig auch immer mal wieder, aber ganz oft auch in diesen Dauervorstellung, wo du dann alle am Stück gucken kannst.
Da wäre ich, glaube ich, raus.
Ja, das schaffe ich, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, dann kann ich das nicht entsprechend würdigen. Dann wäre es für mich persönlich schon schöner, die dann irgendwie nacheinander zu gucken. Also
aber
Zeit dazwischen.
Bei Episode 1, wie nerdig war es denn im Kino? Weil ich habe noch die Bilder vor Augen. Ich habe den damals tatsächlich dann, als er regulär rauskam, 99 war das ja, glaube ich, im Kino gesehen, jetzt auch nicht in der ersten Vorstellung, also nicht mit Schlafsack in der ersten Reihe übernachtet, aber waren da Leute als Jedi verkleidet mit Lichtschwert neben dir?
Nee, also ganz so.
Ich muss jetzt
so
nicht über deine Begleitung sprechen.
Oh, ja, da könnte ich jetzt was auspacken. Nein. Nee, also ganz so nerdig war es nicht. Schade eigentlich. Also ich mag sowas ehrlich gesagt immer sehr, sehr gerne. Aber es hatten schon einige Leute Fanshirts an. Das kann ich verraten. Es war auch mittags. Also es ist nicht so, dass der abends gelaufen ist, sondern es war mittags und es war ausverkauft. Okay. Also du siehst, dass da schon sehr, sehr viel Elan hinter war, diesen Film zu sehen. Es hingen dann auch überall so die ganzen alten Plakate und ich habe auf der Toilette dann auch gehört, wie die Mädels vor mir drüber geredet haben, ob sie das nicht heimlich mitgehen lassen können.
Zugriff.
Weil sie das so cool fanden. Also in einem angemessenen Rahmen. Also ich hätte mir vielleicht tatsächlich ein paar mehr Lichtschwerter gewünscht. So
du hättest ja mit gutem, Beispiel vorangehen können.
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht nächstes Mal.
Aber ich habe ja gesagt, ich habe ja meine Augen offen und ich gebe tatsächlich hier bei uns in der Nähe ein Kino in Hamburg, Metropolis, wo ja dann auch so Arthouse-Filme, Independent-Filme so aller Welt laufen, aber halt auch mal Klassiker. Und da ist mir dann schon, um mich mal zu outen, da ist mir dann schon öfter aufgefallen, ich gucke mir dieses Monatsprogramm, natürlich noch irgendwie ausgedruckt, da vom Kino abgeholt, an. Und der Film, der mich anspricht, läuft dann meistens donnerstags um 14 Uhr im
Ach, da
Preis.
Da bist du immerhin. Da bist du donnerstags.
Genau, um 14 jetzt kommt alles raus. Und im Preis inbegriffen ist nicht nur das Kinoticket, sondern auch ein Kaffee und ein Stück Kuchen. Denn, und jetzt wird es richtig peinlich, denn es läuft immer, die Filme, die mich interessieren, laufen immer unter dem Label Seniorenkino.
Das finde ich aber auch manchmal gemein. Weil erstens ist das so was Abwertendes.
Ist ja eigentlich völlig neutral. Also,
ja, aber die Zeit.
Aber es fühlt sich trotzdem komisch an.
Ich weiß nicht, was das über dich aussagt, Michael. Also du bist deiner Zeit vielleicht ein bisschen voraus.
Das sind denn irgendwelche Hitchcock-Sachen oder sowas, ne? Also, obwohl dann auch manchmal Stummfilme laufen. Also, ja, vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden.
Ich kann mich auch nicht. Ich habe da neulich tatsächlich mal einen Stummfilm gesehen. Abends. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Dann müssen wir uns mal austauschen. Das
ist vielleicht
dann
ein bisschen zu nerdig.
Abseits der Aufnahme.
Wir sind mit Star Wars eingestiegen und ich kann verraten, Star Wars spielt auch in der heutigen Folge eine Rolle. Bevor
mich da
ein bisschen mehr zu erzählt von mir, erst nochmal der Aufruf. Abonniert uns gerne, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Also genau, drückt auf Folgen auf allen Podcast-Plattformen, die ihr habt. Also wir freuen uns über jedes Abo und dann genau erfahrt ihr, wenn wir wieder neu rauskommen. Und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast. Da halten wir euch auch immer über neue Infos auf dem Laufenden. So, Micha, jetzt bist du dran.
Genau, was haben wir heute dabei? Er war schon Niki Lauda in Rush. Und jetzt wagt sich Daniel Brühl eine neue ikonische Rolle an, denn in der Miniserie Becoming Karl Lagerfeld spielt er die Titelrolle. Melanie, du wirst dich erinnern, du hast ihn interviewt, also ja, Daniel Brühl, zu der Rolle. Das hören wir später und was du von der Serie hältst. Dann die vielleicht abgedrehteste Serie derzeit im Serienkosmos ist zurück. Wir haben eine neue Staffel von The Boys und da freue ich mich nachher mit Melanie, mit deiner Namensvetterin, zu sprechen, denn die hat einen der Hauptdarsteller der Serie gesprochen. Und von dir schon angedeutet, The Acolyte, eine neue Serie im Star Wars Kosmos, geht an den Start. Und die will tatsächlich was ganz Neues schaffen und so eine neue Ära in diesem riesigen Serienuniversum einläuten. Und was es damit auf sich hat, das verraten wir euch später. Dior hat eine. Balenciaga hat eine. Nun hat Karl Lagerfeld auch eine. Gemeint ist eine Serie über sein Leben. Becoming Karl Lagerfeld startet am 7.6. bei Disney Plus. Und Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, hast Daniel Brühl dazu gesprochen, was ich sehr spannend finde, den ich immer sehr, sehr gerne sehe und auch im Interview höre. Dazu kommen wir gleich. Aber verrat uns doch erstmal, worum geht's in der Serie? Also ich habe eine leise Ahnung. Mein Englisch ist aber ein bisschen eingerostet. Was passiert in Becoming Karl Lagerfeld?
Ja, der Titel ist Programm, lässt sich eigentlich zusammenfassend sagen. Es geht nämlich darum, wie Karl Lagerfeld, die Modeikone Karl Lagerfeld, tatsächlich zu dem Karl Lagerfeld geworden ist, den wir alle kennen. Vielseitig, auch als Schriftsteller aktiv, natürlich als Fotograf, also in allen Bereichen großer, großer Name gewesen. Und die Serie setzt an im Jahr 1972, zeigt seine Anfangszeit in Paris. Ich glaube, er ist 38 oder so zu dem Zeitpunkt. Und zeigt eben, wie er schrittweise versucht, sich dort ein Standbein aufzubauen, wirklich Modekollektionen zu entwerfen. Und, das ist ganz wichtig, es beschäftigt sich natürlich nicht nur mit seiner Karriere, sondern auch mit seinem Privatleben. Die Konkurrenz mit Yves Saint Laurent spielt eine Rolle und auch die Beziehung zu seinem langjährigen Lebensgefährten Jacques Debaucher wird aufgegriffen.
Okay, das ist ja ganz spannend bei Karl Lagerfeld, weil er ja einer der Personen ist, die meisten von uns wahrscheinlich eher so im fortgeschrittenen Alter, im reiferen Alter kennen, ne, und man gar nicht so viel weiß. Und das finde ich spannend, dass du sagst, er ist da auch schon 38. Aber wie unterscheidet sich diese Figur Karl Lagerfeld, die wir jetzt zu Beginn der Serie kennenlernen, von dem Karl Lagerfeld, der ja diesen ikonischen Status hat? Also was ist das für ein Mensch, den wir da kennenlernen?
Das ist ein Mensch, der sehr umtriebig ist, der genau weiß, was er will in der Hinsicht und dass der wirklich den Erfolg möchte und der alles tut, um diesen Erfolg eben auch zu bekommen, gleichzeitig aber ein sehr, sehr höflicher Mensch ist, wie ich das empfunden habe in der Serie. Eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, die mit ihm gemeinsam in Paris lebt und der, ja, Schritt für Schritt eben daran arbeitet, Anerkennung zu bekommen. Und was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass sie Marlene Dietrich auch aufgegriffen haben, die am Anfang der Serie eine Rolle spielt, für die er eben ein Kostüm entwerfen soll. Und mit welcher Kontenance und mit welcher Achtung vor dieser Frau er diese Aufgabe eben angeht, sagt sehr, sehr viel über diesen Charakter aus, den wir da in der Serie auch kennenlernen.
Ich habe ja das Daniel Brühl-Interview von dir schon hören dürfen. Fand ich auch ganz spannend, als es darum ging, in welcher Sprache und wo überhaupt gedreht wird, um das besonders authentisch zu machen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, mir war klar, dass Daniel Brühl viel kann, ein großes Talent ist, in jedweder Hinsicht.
Man nennt ihn auch den Damian Hardung des Kinos.
Ja, genau, so ungefähr, ja, von den Sprachen könnte das eventuell hinkommen. Nee, der lebt ja in Spanien, meines Wissens, in Barcelona, glaube ich, und auch in Berlin und dementsprechend, er spricht Spanisch, aber er spricht eben auch Französisch und das tut er sehr, sehr gut.
Das wusste ich sogar schon seit Inglourious Basterds, wo er ja auch Französisch spricht, wo du dich auch, also du denkst von wegen, okay, das kann er sich jetzt nicht nur für den Film drauf geschafft haben, so wie er da spricht.
Im Nachgang ehrlicherweise auch eingefallen, als ich das erste Mal da reingeguckt habe, hatte ich es nicht direkt im Kopf und war tatsächlich verblüfft, weil die Serie spielt, also mir ging es so, wir sehen ja immer diese Pressevarianten im Vorfeld und ich hatte diese Variante auf Französisch mit englischen Untertiteln. Ja. Was schön ist, wenn man kein Französisch spricht, ist man natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Untertitel zu lesen. Aber ich habe sehr viel Zeit gehabt, meine Achtung dafür zum Ausdruck zu bringen, wie cool er das gemacht hat, weil der kann das richtig, richtig gut. Und dann hast du eben immer wieder diese Teile, wo er mit seiner Mutter dann auf Deutsch spricht, weil Karl Lagerfeld ist ja Hamburger, er ist in Hamburg geboren. Gerade auch eine Karl-Lagerfeld-Promenade in Hamburg eröffnet worden, um das nochmal kurz einzubauen. Genau, und deshalb, also er macht es großartig. Die haben auch viel in Paris gedreht. Das Essen hat ihm da besonders gefallen. Das ist ein großer Punkt. Also beeindruckend, was Daniel Brühl in dieser Serie wirklich leistet.
Er lässt das ja so ein bisschen einfließen im Interview, was ich auch sehr schön finde, dass er da wirklich dann von einem Moment in den anderen so switchen kann. Ich hatte es vorhin schon so kurz angedeutet mit den unterschiedlichen Modemachern. Das scheint ja schon so ein Trend zu sein, dass jetzt so, dass die als Miniserien Thema entdeckt wurden in den vergangenen Jahren. Hast du eine Erklärung, was dahinter steckt oder was jetzt diese Branche, diese Menschen so interessant macht?
Für mich persönlich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin nicht so unbedingt die Zielgruppe. Ich kann mich mit diesen ganzen Thematiken und mit diesen ganzen Modesachen gar nicht so unbedingt identifizieren. Aber was ich an dieser Serie spannend fand, war, und das macht es eben auch für Leute interessant, die nicht unbedingt Modefan sind oder Karl Lagerfan sind, ist die Zeichnung dieses Charakters, die da vorgenommen wird. Weil du hast wirklich einen Menschen, der sehr, sehr zerbrechlich ist, sehr, sehr auch teilweise eben an sich zweifelt, weil es ist ja eine Form von Kunst, die er da schafft. Er ist Künstler und Künstler sind ja letztendlich auch Menschen, die zweifeln, die Dinge vielleicht auch mal sehr persönlich nehmen und dann versuchen, noch besser, noch besser, noch besser zu werden. Und diese Art, wie er sich dann darauf versteift, wirklich den Erfolg zu kriegen und da ganz, ganz hart verarbeitet, ist etwas, was ich sehr, sehr authentisch in der Darstellung fand und was mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Und deshalb musste ich mich gar nicht so sehr für Mode begeistern und habe diese Modeschauen, die dann da eingestreut werden, eigentlich immer sehr als heiterne Ergänzung empfunden, weil du dann diese schönen Kleider noch hast, die da durchtänzeln und so. Das ist schon sehenswert.
Ich habe es ja noch nicht gesehen, hast du Brühl den Lagerfeld abgenommen? Weil das ja schon eine Fallhöhe ist, weil Karl Lagerfeld jemand ist, der auch gerne mal parodiert wurde. Und ich glaube, wenn das erstmal geschafft ist, dann ist es, glaube ich, echt für einen Schauspieler gar nicht so leicht, sich aus dieser Ecke, aus dieser Stimme, die man im Kopf hat, zu entfernen und was Eigenes draus zu machen.
Ich glaube, mir ist in dem Fall sehr entgegengekommen, dass ich, wie du schon gesagt hast, den alten Karl Lagerfeld die ganze Zeit vor Augen habe. Und ich mit dem Jungen gar nicht so vertraut war, als so dass ich halt Daniel Brühl irgendwie den Raum geben konnte, diesen Charakter irgendwie auch zu entwickeln, weil ich halt nichts vor Augen hatte, mit dem ich es die ganze Zeit verglichen habe. Aber er stellt ihn schon als sehr eigensinnigen Charakter dar, sehr, sehr, ja, sehr auf sich besonnen und sehr auf seine Kunst irgendwie auch besonnen. Und das hat mir tatsächlich gut gefallen, das habe ich ihm abgenommen. Ob das jetzt hundertprozentig dem Bild entsprochen hat, wie der damals aufgetreten ist, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Die ganze Serie basiert ja auch auf einem Roman. Also es muss jetzt auch nicht alles, was also auf
einem Roman, okay.
Ja, es ist eine Autobiografie, also nicht eine Autobiografie, es ist eine Biografie. Also sie ist eine nicht Biografie. Von ihm selber, sondern eine Biografie.
Aber schon ein Sachbuch. Also jetzt ist nicht so, dass jetzt in dem Buch Karl Lagerfeld als Romanfigur auftaucht, oder?
Müsste ich nochmal nachgucken, kann ich dir gar nicht hundertprozentig verraten. Aber ich weiß halt nicht, ob alles, was da drin steht, tatsächlich im Detail genauso stattgefunden hat. Und ob sie das jetzt auch so übernommen haben. Also diesen Part mit Marlene Dietrich beispielsweise.
Ja.
Soll das jetzt da sein, um den Charakter darzustellen, oder hat das wirklich so stattgefunden? Das weiß ich nicht. Aber ich nehme Daniel Brühl das auf jeden Fall ab. Der hat das toll gemacht. Und den Karl Lagerfeld, den er da zeichnet, der ist auf jeden Fall eine sehr spannende und gewisserweise auch liebenswerte Person, ja.
Hast du noch irgendwelche letzten Worte, mit denen du uns dann in dein Interview entlassen möchtest?
Ja, ich war sehr, sehr positiv überrascht von Daniel Brühl, weil das ist ja wirklich ein großer Star. Mittlerweile auch in Hollywood, dreht nur noch selten in Deutschland, wie ich finde, hat sein eigenes
Regieprojekt. Wie du ihm vorgeworfen
hast. Hat vor ein paar Jahren sein eigenes Regieprojekt hier gemacht, aber nichtsdestotrotz ist er ja auch sehr, sehr viel in Amerika unterwegs, auch im Marvel-Universum ja mittlerweile angekommen. Deshalb war ich sehr neugierig, was für ein Charakter da auf mich zukommen würde, und war sehr, sehr positiv überrascht, was das für ein netter, offener, professioneller Mensch ist. Und ja, deshalb glaube ich, dass das ein Interview ist, auf das man sich auch freuen kann.
Kölsche Jung.
Ja, genau, ganz genau.
Ja, da hören wir mal rein. Daniel Brühl über Becoming Karl Lagerfeld.
Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen bei All You Can Stream, Daniel Brühl. Hallo.
Hallo.
Karl Lagerfeld ist jetzt eine Rolle, wo man meinen würde, dass das so ein gewisses Modebewusstsein voraussetzt. Wie ist das denn bei Ihnen? Waren Sie vor Beginn der Dreharbeiten eher Modemuffel oder Trendsetter?
Also weder noch, ne? Weder Fashionista noch der totale Muffel. Nee, man wächst da ja so zwangsläufig ein bisschen rein als Schauspieler auch. Gibt's natürlich da die Berührungspunkte. Und ich mache das ja jetzt schon ein Weilchen. Ich werde nicht jünger, und das ist also jetzt immerhin schon über 20 Jahre oder 25. Und in dieser Zeit lernt man ja auch, was die Mode angeht, was dazu. Also wenn ich auf die ersten Bilder schaue, von den ersten roten Teppichen von mir, holla, da waren auf jeden Fall ein paar Fehlgriffe dabei. Da hätte ich ja so ein Karl Lagerfeld an meiner Seite gebraucht. Und irgendwann dann später, da war ich so Mitte 20, habe ich aber einen fantastischen Typen kennengelernt, mit dem ich jetzt noch zusammenarbeite. Alessandro Sartori von Zegna. Und der war auch so ein bisschen Inspiration auch bei, also oder an den habe ich gedacht, auch bei Karl Lagerfeld, weil der mir, wir haben ein richtig freundschaftliches Verhältnis, kennen uns schon lange, und der hat mir viel über seine Arbeit als Modedesigner erzählt und Einblicke in diese verrückte Welt gegeben. Und deshalb hat mich das auch total gereizt, als dann die Anfrage kam, Karl Lagerfeld zu spielen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht lange gefackelt, den wollte ich unbedingt spielen. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie am Anfang, aber ich wollte es unbedingt machen.
Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Übergang, weil das war ja jetzt auch ein Mensch, der zeitlebens ein ganz, ganz großes Mysterium irgendwie um sich aufgebaut hat. Wie haben Sie sich dem denn im Vorfeld angenähert? Weil das sind ja schon große Fußstapfen, in die man da irgendwie reintritt.
Ja, genau, aber das liebe ich mittlerweile im Alter, mal wieder was zu machen, was man so noch nicht gemacht hat, und mal nicht immer auf sich zu fahren und im zweiten Gang, sondern sich was Großes vorzunehmen. Das ist wie so ein Ravensburger 10.000 Teile Puzzle in dem Fall gewesen, was auch immer noch nicht zu Ende gelegt ist, ne? Das ist auch das Tolle, dass die Suche nie aufhörte, ne? Weil der Mann so vieles war, ne? Das geht ja auch weit über die Mode hinaus. Es ging ja in die Literatur, in die Musik, ins Kino, in Architektur, in alles. Und dann, was natürlich immer toll ist für einen Schauspieler, sind die Widersprüchlichkeiten, die Kontraste, ne? Das ist ja auch das, was ich am Menschen so spannend finde, wenn diese Pole so extrem sind, das Scheinwerferlicht und die totale Einsamkeit bei Karl Lagerfeld, die Hassliebe zu Yves Saint Laurent, diese komplizierte Liebesgeschichte zu Jacques de Bachere, der Anachronismus in den 70er Jahren zu sein, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wo jeder mit jedem was angefangen hat und er dann aber nur dieser eine Mann, wie so in einem Buch von Proust, so völlig aus der Zeit gefallen. Und dann so ein Rokoko-Schloss mit allem drum und dran, also so eine Märchenlandschaft sich erträumt und erbaut dann irgendwie für die Liebe seines Lebens. Das fand ich alles so irre, als ich das las in den Büchern, das muss ich machen.
Gab es denn vorher so eigene Berührungspunkte mit Karl Lagerfeld? Haben Sie ihn vielleicht irgendwann auch mal getroffen?
Einmal, das ist über 20 Jahre her und lustigerweise habe ich gestern das Bild geschickt bekommen, was er von mir gemacht hat. Er hat mich fotografiert, für eine Sternstrecke war das. Und es war ganz lustig, weil es waren mehrere deutsche Schauspieler und ich kam, glaube ich, einen Tacken zu spät und dann sah ich so eine kleine Plattform und ich wusste gleich, was los ist. Das ist das Cover. Und alle haben sich auf diese Plattform gequetscht, wie so Würste, nur um auf dieses Cover zu kommen. Das fand ich so würdelos und bescheuert, dass ich einfach weggegangen bin, weil ich wusste, danach macht er eh Einzelporträts. Und das hat er gesehen und mir so einen kleinen Zwinkerer. Also selbst hinter der Brille habe ich das gemerkt, dass er das irgendwie lustig findet. Dass er meint, ach, der Kleine ist irgendwie, dem ist das zu doof, ne? Weil ich war wirklich irgendwie total bescheuert. Und danach hat er dann also Porträts gemacht und da war ich natürlich aufgeregt, ne? Und die Angst hat er mir gleich genommen nach 2 Minuten. Da hatte er einen unglaublichen Charme und auch einen Witz, hat dann irgendeinen Witz über Berlin gemacht. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber es war wahnsinnig lustig. Aber auch ein Distanzgefühl, eine Unnahbarkeit, ne? Und dieser Harnisch, ne? Diese Figur, diese Persona, die er sich erfunden hat, ja, ähnlich zu Andy Warhol, ne? Diese gepuderte Zopf, diese völlig verspiegelte Brille, die Handschuhe, auch wie so als Schutz, ne? Und deshalb herauszufinden, wer dieser Typ war, bevor er der wurde, das hat mich halt so gereizt an diesem Projekt, weil ich auch bei der Recherche gemerkt, es war ein großer deutscher Romantiker auch, und ich wollte ihn durchlässig und nahbar und verletzlich und fragil und unsicher zeichnen, weil wenn man jetzt, was ich natürlich wusste, dass sie unter Umständen planen würden, dass das weitergeht, würde ich natürlich in der zweiten Etappe, hätte ich Interesse daran, mich dahin zu entwickeln und zu der Figur zu werden, die er dann später wurde, ne, und die ich kennengelernt habe.
Das wurde jetzt auf Französisch gedreht. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das dann so, dass Sie abseits des Sets vielleicht auch auf Französisch träumen und auf Französisch denken? Lässt man sich dann so in diese Rolle rein, dass man das quasi Teil seines Lebens werden lässt in der Zeit der Dreharbeiten?
Aber wie, bien sûr. Mein Hirn war so frittiert nach jedem Tag tatsächlich, weil das war wahnsinnig anstrengend. Und ich klinge ja anders. Also ich habe französische Familie, deshalb bin ich mit der Sprache auch aufgewachsen. Wir haben das als Kinder häufig gesprochen bei meinen französischen und französischen Cousinen und Cousins sozusagen. Aber ich klinge halt anders, wenn ich Französisch spreche, als er. Deshalb, ich wollte unbedingt so klingen wie er. Das war natürlich irrsinnig anstrengend. Und dann gab es immer ein trauriges Bild am Ende des Tages. Ich hatte nämlich so ein Badezimmer in Saint-Germain-des-Prés. Da konnte ich mich im Spiegel sehen, als ich geduscht habe. Und ich hatte ja immer so getönte Haare. Und dann lief mir immer so schwarze Suppe am Körper runter. Das war so ein bisschen wie so ein Mann mit Midlife-Crisis, der anfängt, sich die Haare zu färben. Und dann fing ich tatsächlich an, weil ich so fertig war, ganz irre auf Kölsch mit mir selbst Gespräche zu führen, dass ich endlich mal wieder so ganz bei mir bin, weil ich so fertig war von dem ganzen französischen Gelaber. Aber es war natürlich auf der anderen Seite genau der Reiz. Also ganz am Anfang, ich hätte es, glaube ich, abgesagt tatsächlich, wenn man mir gesagt hätte, wir wollen das auf Deutsch oder Englisch machen.
Ach, ehrlich?
Ja, hätte ich abgesagt, ja. Ich wollte das in Paris auf Französisch machen. Das war mit einer der, frag mich nicht, aber das war einer der Gründe, nee, oder ich weiß es warum, weil es einfach richtig ist, weil das ja in der Zeit das sein Ort war, in dem er das sein Zentrum auch immer mehr sein Zentrum wurde und seine Heimat und die Kultur, die er so sehr geliebt hat. Ne? Das heißt, da wusste ich, wenn dann so.
Können wir bei dem Punkt mal bleiben, wenn man dann jetzt auch in Frankreich in Paris dreht, wie ist das, wenn man dann vergleicht, ist das anders in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Ländern, in Amerika, in Deutschland, in Frankreich, am Set, die Arbeit, wo sind da die konkreten Unterschiede?
Ja, natürlich gibt's immer das hat immer verschiedene Farben so, und ich meine, Paris ist einfach Paris, hab's jetzt auch bei der Premiere erlebt, ne? Also es ist natürlich über die Jahrhunderte gewachsen. Die haben eine Eleganz und einen Esprit und eine Art, das hat natürlich auch geholfen, eine Modeshow dort zu drehen, weil auch in der Aktualität sozusagen Mode so erlebbar ist und eine bestimmte Eleganz und Schönheit, eine Ästhetik in dieser Stadt, die einfach ein Wahnsinn ist. Es ist einfach immer wieder, wenn ich dort bin, denke ich so, es ist so traumhaft schön, diese Stadt, ne? Und die dann auch durch Karls Linse sozusagen oder Augen mal zu sehen. Ich wollte ja unbedingt nach Saint-Germain-des-Prés, also gleich genau in die Ecke, die ums Eck vom Odeon war und dann vom Boulevard Saint-Germain, wo das Café de Flore ist, wo er ganz viel gesessen hat, wo das Champeau-Kino war direkt bei mir um die Ecke, dieses fantastische Arthouse-Kino und so. Da habe ich also Paris nochmal neu entdeckt und wieder neu lieben gelernt. Und beim Drehen ist, auch die Franzosen haben dann ihre Eigenarten, ne? Das Essen auch. Als ich danach in England gedreht habe, das war eine Katastrophe, habe ich nur geschimpft. Ich gesagt, ich komme gerade aus Frankreich. Da gibt's ordentliches Mittagessen. Ist ja auch nicht unwichtig, ne? Nee, die sind auch sehr kultiviert, sehr höflich, sehr respektvoll. Ich konnte mit den Franzosen, aber vielleicht, weil wir auch Familie dort haben, immer was anfangen. Und diese berühmte Arroganz der Pariser, ich habe das ja persönlich nie so empfunden. Also ich wurde in anderen Städten schon muffliger behandelt als in Paris. Wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Französisch auspackt, ne, und Mainz ist ja auch wirklich nicht perfekt, dann bekommt man auch ein Lächeln und dann trifft man dort fantastische Leute und ist in einer wundervollen Stadt.
Eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben es jetzt eben gesagt, Frankreich gedreht, in England gedreht, in Amerika natürlich auch ganz viel gedreht. Was muss denn jetzt eine Produktion mitbringen, um sie vielleicht auch mal wieder öfter nach Deutschland zu locken? Gibt es da irgendwas, was möglich wäre, dass sie öfter mal wieder hier drehen?
Ach nee, also unbedingt. Ich habe ja hier eine Produktionsfirma. Ich bin mit einem Bein immer in Berlin, ne? Und mit der Produktionsfirma ist es immer unser Ziel, auch mit deutschen Stoffen, die Reisen und internationale Strahlkraft haben, ne? Da sind wir immer auf der Suche nach. Und deshalb, ja, also wenn ich Glück habe, wird eins der nächsten Projekte, das ist jetzt kein deutscher Regisseur, aber hoffentlich wird es in Berlin gedreht. Da hoffe ich sehr drauf, dass das passiert. Mal gucken, ob ich Glück habe, aber nee, das ist schon immer noch auch mein zweites Zuhause. Ich war immer mein Leben lang zwischen Spanien und Deutschland. Das ist beides mein Zuhause. Und Frankreich un petit peu.
Daniel Brühl, vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Tschö.
Wie wurde die Serie The Boys alles schon genannt? Abartig, obszön, völlig durchgeknallt. Und wer wäre da besser geeignet als Gesprächspartner und als meine liebe Kollegin, die Superheldin der Redaktion, Melanie Kreuz?
Hallo, lieber Kollege Michael.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast mir gerade noch, kurz bevor die Aufnahme losging, dass sich eine Kollegin nicht beschwert hat, aber dich darauf hingewiesen hast, dass du, als du über Bridgerton gesprochen hast, sehr oft das Wort geil verwendet hast. Und jetzt willst du dich zähmen? Was hast du gesagt?
Journalistisch-kritische Distanz werde ich heute wahren.
Okay, gut. Und ich habe dir gesagt, beim Thema The Boys könnte das schwierig werden. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich erkenne ein Muster. Wir haben mit dir über Borgen gesprochen, wir haben mit dir über Bridgerton gesprochen, wir sprechen mit dir über The Boys. Haben wir dich schon mal zu einer Serie ohne B gehabt? Da müssen wir dranbleiben. Wir gucken mal im Archiv nach. The Boys ist das Thema. Startet am 13.06. eine neue Staffel, die vierte Staffel bei Prime Video. Bevor du uns verrätst, was es Neues gibt, sage ich vielleicht nochmal kurz, worum es allgemein gibt für die Leute, die es in den letzten Jahren nicht mitbekommen haben. Also The Boys ist eine Serie über eine Reihe von skrupelloser Superhelden, die von einem allmächtigen Konzern gesteuert ins Leben gerufen wurden und die ihre Macht derbe missbrauchen. Und die titelgebenden The Boys ist eine kleine Gruppe von Außenseitern, die versuchen, diese Superhelden zu stoppen. Soweit korrekt?
Ja.
Sehr gut. Geil. Sehr schön. Okay, wo stehen wir denn jetzt zu Beginn von Staffel 4?
Naja, wie immer steht die Welt kurz vorm Untergang. Natürlich, wir stehen am Abgrund und wir sehen in ein Loch und das Loch starrt zurück.
Und so politisch und so gibt es ja auch was Neues zu erzählen.
Das meine ich mit dem Loch. Das Loch starrt zurück.
Politisch. Okay, was heißt das konkret, Frau Kreuz?
Also, konkret heißt es, dass Homelander, das ist der... Ja, wie soll ich sagen, der Gott unter den Superhelden, dass Homelander die absolute Macht anstrebt, soll heißen, es reicht ihm nicht, einfach nur der stärkste Superheld der Welt zu sein, sondern er will auch politische Macht ausüben. Und das möchte er gerne zusammen mit Victoria Neumann. Victoria Neumann ist eine Politikerin, die wohl zur Vizepräsidentin der USA wird und mit ihm zusammenarbeitet. Also die beiden bilden ein Team. Kommt jetzt vielleicht dem einen oder anderen entfernt bekannt vor. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Das findet alles nur in eurem Kopf statt. Und die beiden sind so gepolt, dass sie halt die Bevölkerung spalten, ne? in diejenigen, die wollen, dass Superhelden die Welt beherrschen und ihnen helfen und alle Probleme beseitigen und nun ja, America Great Again machen. Mhm. Und das andere Lager, das sagt, diese Superhelden, also so im Watchmen-Stil, wenn ihr die Comics oder die Graphic Novel kennt, wer kümmert sich um die Superhelden, ne? Also wer bewacht die Wächter, ja? Wer steuert die? Können die einfach tun und lassen, was sie wollen? Können die, kommen die vor Gericht davon? Werden die nicht verurteilt? Bleiben die straffrei, wenn die Leute ermorden, ja? Ja.
Würdest du auch sagen, dass die Serie so ein bisschen missverstanden ist eigentlich? Also man, selbst Leute, die es so nur so oberflächlich schauen, ne, die sehen halt irgendwie Sex und Gewalt und fliegende Gedärme und sowas. Aber das scheint ja, also Botschaft ist immer so ein großes Wort, ne, aber scheint schon auch politisch was dahinter zu stecken, was sich die Macher dabei denken.
Naja, es ist so, es fing mal an, wie, also meiner Meinung nach fing es mal als ganz glasklare Superheldenparodie an. Ne? Mhm. Also es basiert ja auf einem Comic auch und dieser The Boys Comic nimmt Bezug auf die Justice League. Manche erinnern sich, die DC Justice League oder auch Superhelden aus dem Marvel-Universum. Mhm. Und ja, karikieren die halt, ne? Übersteigern die halt dramatisch. Inzwischen, und das muss ich echt sagen, inzwischen ist es ein es ist politisch, so wie ich auch vorhin gesagt habe, sehr, sehr politisch. Und ja, es nimmt so ein bisschen sogar Realpolitik, ne? Also wir sehen das wiedergespiegelt, wenn wir die Nachrichten einschalten und irgendwie Nachrichten aus den USA und übrigens nicht nur aus den USA, ne? Mhm. Uns Nachrichten anschauen. So weit ist da jetzt gar nicht mehr hin. Also um Gottes Willen, ne? Fliegende Gedärme haben wir nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht visionär sagen, das ist das falsche Wort, aber derjenige, Eric Kripke heißt er, der Showrunner, der studiert das Weltgeschehen schon sehr genau. Ich sag's mal so, ne? Schreibt Drehbücher, schreibt Dialoge, schreibt Hintergründe, die mit dem Weltgeschehen zu tun haben und wie er sie fortspinnt, ehrlicherweise wird das auch manchmal dann von unserer Realität eingeholt. Mhm.
Du hast ja jetzt für die neue Staffel Jack Quaid interviewt. Einen der wenigen Normalos, würde ich mal sagen. Und tatsächlich ja auch so der, dessen gerade mal am Anfang, dessen Perspektive man einnimmt, wenn man als Zuschauer frisch in diese Superheldenwelt reinkommt. Worüber habt ihr gesprochen?
Ich muss vorab sagen, dass du hast schon gesagt, der Normalste, er ist tatsächlich der Humanste. Das versucht er immer noch zu sein. Huey ist sein Name. Aber er schafft's halt nicht, ne? Er ist bei den The Boys, die gegen die Superhelden antreten. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages genauso, ich würde nicht sagen skrupellos, aber genauso brutal vorgehen, wie es die Superhelden halt sind, ne? So biblisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, richtig auf die 12. So. Und jetzt zu Jack Quaid ganz kurz vorher geschickt, hat einen berühmten Nachnamen. Ist der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan und sieht auch genauso aus im Übrigen. Also ich habe ein Video-Interview machen dürfen. Sieht genauso aus wie eine Mischung aus diesen beiden und ist ein echt ein lieber Kerl. Da. Also falls ihr euch das so gewünscht habt oder vorgestellt habt, dass er so ist er. Jedenfalls, der war echt gut gelaunt im Interview, meinte, ja, es sei ihm immer wieder ein Rätsel, wie sie mit ihren Stories durchkämen bei Prime Video. Ist nach wie vor mutig, weil sie manchmal, muss ich jetzt auch sagen, echt über jeden guten Geschmack irgendwie den weit hinter sich lassen und in die Vollen gehen. Also ich muss schon fast sagen, explodierende Gedärme ist so, ja, schon gesehen. Also dieses Mal bekommen sie es mit wahnsinnigen Hühnern zu tun zum Beispiel. Also dieses Mal geht es richtig, richtig zur Sache und das sagt er auch. Genau das sagt er. Wie kommen sie immer wieder davon mit dem, was sie da produzieren? Weil es ist völlig gaga. Es ist echt völlig gaga.
Wie gehen denn die Darsteller denn eigentlich mit solchen krassen Szenen um? Also wir haben ja schon gesagt, so Sex und Gewalt. Und da wird dann auch mal, in der letzten Staffel war das, glaube ich, das mit dem Baby, ne? Wo der Blick des Babys als Laserwaffe benutzt wird. Also erstmal klar, auf diese Geschichten kommen, auf diese Ideen. Das sind dann die Macher. Aber hast du irgendwie mal rausgehört, wie die Darsteller reagieren, wenn sie das Drehbuch für eine neue Staffel bekommen und wahrscheinlich irgendwie als Reaktion haben von den Ist das jetzt wirklich euer Ernst, was ihr da reingeschrieben habt?
Ja, es ist genau so. Also es ist so eine Mischung aus oh Gott und oh, super, will ich machen. Jack Quaid hat erzählt, dass sie halt echt ein super Team vor der Kamera sind, auch hinter der Kamera, und ohne das ging's nicht. Das hört sich jetzt so ein bisschen so 0815 an, sagt ja jeder, es ist schön. Aber bei ihnen ist es wirklich so, sie sind auch alle, das sieht man auch schlicht und ergreifend daran, dass alle Darsteller immer noch dabei sind, oder die meisten, die allermeisten, die bleiben da zusammen und machen ihr Ding. Und er sagte halt auch, dass wenn er diese Bücher auch von Kripke bekommt, dass das Simpsonesque sei, wie er sich ausgedrückt hat, soll heißen. Die Simpsons haben ja schon so manches vorhergesehen. Und die Drehbücher von Eric Kripke offenbar stimmt, auch. Ja. Mhm.
Gibt es neue Figuren, neue Helden in der neuen Staffel, die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja. die Seven sind schon lange nicht mehr Seven. Es ist übrigens ein Running Gag, dass sie nie wirklich Seven waren, sondern dass immer einer fehlte. Jedenfalls sind sie aber gerade sehr wenig, also die Seven mit Anführer Homelander. Und da bekommen sie zwei neue Gestalten. Und man muss jetzt auch sagen, diese Seven, ne, das sind halt so Vorzeigehelden, die du irgendwie gut verkaufen kannst. Ja. Über, man muss es echt sagen, Propaganda. Ein anderes Wort fällt mir da jetzt nicht ein dazu. Da gibt's zwei neue, zwei Frauen. Die erste Afroamerikanerin in den Seven, kannst natürlich auch sensationell gut politisieren, ne? Die nennt sich Sister Sage. Und eine Frau mit einer Waffe, die heißt Firecracker. Und das ist ungewöhnlich, weil sie zumeist keine Handfeuerwaffen oder sowas dabei haben. Also
von der Waffenlobby wahrscheinlich nochmal gesponsert.
Das hast du gesagt.
Ich merke schon, du willst dich da nicht irgendwie in die Nessel setzen. Auch das Wort Trump ist noch nicht gefallen hier. Mm-mm. Du willst dich da absichern.
Ja.
Okay. Sehr gut. Wird's denn, jetzt haben wir die vierte Staffel, wird's denn weitergehen? Ist da schon ein Ende in Sicht? Du hattest ja auch schon mal den Spin-off betreut, dieses Gen V, wo es dann um praktisch nochmal eine andere Generation von Superhelden geht. Wie geht's weiter mit The Boys oder im The Boys-Universum?
Ich denke, dass noch mindestens eine Staffel folgen wird. Es ist jetzt so, es steht spitz auf Knopf mit dem Chef der Boys, mit Billy Butcher. Der hat sich zu viel Drogen gespritzt und wird in den, und das ist eine schön schwammige Erklärung, wird in den kommenden Wochen oder Monaten wahrscheinlich.
Ich übersetze das mal mit Staffeln.
An diesem Serum könnte er sterben. Mei, wer weiß, wie das noch kommen wird. Also ich denke, mindestens noch eine Staffel.
Nach der vierten.
Richtig, nach der vierten. Mhm. Es wird auf keinen Fall ein Happy End geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr The Boys kennt. Ja, und Generation V, also Gen V, wird auch weitergehen. Da geht es um eine junge Generation von völlig durchgeknallten Menschlein mit Superkräften.
Mhm. The Boys, vierte Staffel, startet jetzt erstmal am 13.06. bei Prime Video. Und Melanie, vielen Dank für deinen Input. Und mal gucken, wann die nächste Serie mit dem Anfangsbuchstaben B kommt.
Sehr gerne.
Wir haben eingangs schon über Star Wars gesprochen. Mich hat gerade noch ein Schluck Wasser genommen. Ich muss das jetzt ein bisschen dehnen, damit er noch schlucken kann, bevor ich ihn direkt anspreche. Wir haben eingangs schon über Star Wars gesprochen, über Star Wars Begeisterung. Und wir kommen jetzt zu einer neuen Star Wars Serie. The Acolyte ist bei Disney Plus verfügbar. Es sind 8 Folgen insgesamt. Und Micha, es ist eine andere Zeitspanne, die hier jetzt erzählt wird. Und da kannst du jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Wo setzt diese Serie denn an?
Es ist die, um gleich mal einen Fachbegriff hier in die Runde zu werfen, die Zeit der Hohen Republik. Also, um nochmal Bezug zu nehmen auf eingangs, es spielt ungefähr 100 Jahre vor Episode 1, also vor dem jungen Anakin Skywalker. Eine Zeit, die bisher noch nicht in der Serie oder auch in einem Film zu sehen war. Es geht um eine Mordserie an Jedi-Meistern, die sehr mysteriös ist. Und der Tatverdacht steht Mei, eine junge Frau mit einer dunklen Vergangenheit. Und die wird anscheinend von Rache angetrieben. Die will sich anscheinend an den Jedis oder einzelnen Jedis rächen. Und der Jedi Saul will halt diese Mordserie auflösen. Und ich musste selten so vorsichtig sein bei der Zusammenfassung, weil es doch ein paar Überraschungen gibt, die man nicht spoilern sollte.
Ja, ich höre gerade auch, versuche gerade ein bisschen wegzuhören, weil ich habe diese Bücher tatsächlich gelesen. Und ich möchte mich von dieser Serie auch ein wenig überraschen lassen. Star Wars ist ja ein Thema, was sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr am Herzen liegt. Und jetzt setzen sie ganz, ganz weit davor an quasi. Wie viel von dem Star Wars, was die Leute wirklich lieben, ist denn jetzt in dieser Serie auch drin? Was erkennt man dort wieder?
Also was es nicht hat, vielleicht fangen wir mal so an, ist es irgendwelche bekannten Charaktere. Und das ist tatsächlich schon was Besonderes, weil die Showrunnerin und Serienschöpferin Leslie Headland, die hat sich diese Serie ausgedacht, hat das gepitcht bei Lucasfilm, bei Kathleen Kennedy. Und das war tatsächlich auch der Ausgangspitch, dass sie gesagt haben, ich will keine der bekannten Figuren mit reinbringen in die Serie. Insofern, das wäre tatsächlich, wenn ich richtig gezählt habe, wirklich die erste Serie seit dem allerersten Star Wars Film in den 70er Jahren, die halt ohne eine Verbindung auskommt. Was natürlich da ist, ist natürlich diese ganze Mythologie der Jedi. Also du hast Lichtschwerter, du hast diese Gruppe der Jedis, die als Hüter des Friedens in der Galaxis zuständig sind, und du hast halt auch viele, viele Versatzstücke. Also von der Optik bist du schon relativ nah dran und wirst halt auch abgeholt.
Du hast Interviews geführt zu der Serie. Ja. Das sollten wir ja, nicht stimmt. unter den Tisch fallen lassen.
Ich hab mit Daniel Brühl über die Acolyte gesprochen.
Genau, das ist
ganz Er konnte komischerweise Punkt. Nichts dazu sagen.
Er hat sich distanziert und ist zum Mittagessen gegangen wahrscheinlich.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Mit wem hast du gesprochen? Mit der Showrunnerin habe ich jetzt hier gerade auf dem Zettel, die du gerade auch schon angesprochen hast.
Ich habe mit Leslie Headland gesprochen, der Showrunnerin, Regisseurin und Chefautorin. Ich habe aber auch mit den beiden Hauptdarstellern gesprochen. Mit Lee Jung-ye, den kennen wir als Hauptdarsteller aus Squid Game. Ganz lustig, weil den hatte ich auch im Videointerview, als er gerade Squid Game zweite Staffel gedreht hat.
Ach ehrlich, das heißt, saß er im Wohnwagen.
Ja. Er wurde während des Interviews wurde er zum nächsten Dreh, es war so ein Nachtdreh, das heißt, du konntest rausschauen, in Korea war das, und du konntest dann eben sehen, wie er rumgefahren wird. Er saß in so einem Transporter drin, also schon auch so eingerichtet, aber es war jetzt nicht dieser, oder vielleicht war es auch dieser Trailer, den die Stars dann haben am Drehort. Auf alle Fälle war er in Bewegung während des Interviews.
Und bist du jetzt Teil von Squid Game?
Er hat mir alles verraten über Squid Game, was ich hier aber natürlich nicht sagen darf.
Andere Folge.
Genau.
Ich habe erfahren, dass sie weniger Budget für diese Serie zur Verfügung hatten, als es bei anderen Star Wars Projekten der Fall war. Vielleicht auch, weil sie zu einer anderen Ära spielen, weil es alles ein bisschen anders gelagert ist, als es bei vorherigen Projekten war. Magst du einmal verraten, wie hat sich das denn auf die Dreharbeiten ausgewirkt?
Das fand ich überraschend, dass sie das im Interview relativ freizügig zugegeben hat, die Showrunnerin, weil ich habe sie gefragt, wie das war in diesem Volume. Das ist ja diese virtuellen Kulissen, die man vielleicht von Mandalorian kennt, wo eine normale Bühne ist, aber die umgeben ist von diesen riesigen LED-Wänden, auf die du alles Mögliche projizieren oder einspielen lassen kannst, was du vorher aufgenommen hast, was teilweise vorher vom Computer errechnet wurde, und das sieht dann auch wirklich aus wie eine Wüstenatmosphäre oder halt wie ein Weltraum-Szenario und so weiter. Und das hat sie gesagt, da haben sie nicht gedreht, und in so einem Nebensatz meinte sie, ja, weil wir auch weniger Budget hatten als die anderen Serien. Und scheinbar, jetzt müsste man ja nicht denken, das Ding ist ja gebaut, dann kann das auch nicht so viel kosten, da dann reinzugehen in so eine kontrollierte Umgebung, aber es scheint dann doch ein Kostenfaktor zu sein. Und man muss natürlich auch sagen, dass Disney bzw. Lucasfilm ja auch so ein bisschen die Strategie verändert hat. Also die haben auch gemerkt, dass sie vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit ihrem Output, was Filme und Serien betrifft. Das heißt, die fahren da auch ein bisschen zurück. Bei Marvel ist es ja ähnlich. Und stattdessen haben sie halt eben an Außendrehs gehabt. Das lief dann teilweise in England ab, aber auch auf der Insel Madeira. Da wurde dann stattdessen gedreht, statt dieses Volumes.
Vielleicht auch ganz cool, ne? Wenn du dann wieder so ein bisschen authentischen Background hast, und auch für die Darsteller ist es ja eine ganz andere Art des Spielens, als wenn du wirklich dann immer in diesen geschlossenen oder extra gebauten Umgebungen stehst.
Ja, wobei für die Schauspieler, glaube ich, dieses Volume ja sogar ein Schritt nach oben war, weil die Alternative dazu war ja eher, vor Greenscreen zu spielen. Das heißt, dann eben nachträglich diese Wüsten- oder Steppenumgebung einzufügen. Insofern waren die eigentlich dankbar. Und die Schauspieler, mit denen ich gesprochen habe, es wurden ja auch deutsche Sachen schon produziert. In Babelsberg gab es auch so ein Ding. Die finden das eigentlich toll, dort zu drehen. Also klar, am Drehort nochmal, die selbst ist nochmal was anderes und so. Aber das war, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ich finde tatsächlich, dass auch man bei manchen Star Wars-Serien auch gemerkt hat, dass das in diesem Volume gedreht wurde, so gut die Tricks auch waren. Aber du hast halt dann schon Sachen wiedererkannt und merkt es halt schon so ein bisschen, okay, da ist dann irgendwo diese Wand. Insofern kann das tatsächlich auch ein Vorteil sein, mal nach draußen zu gehen.
Ich habe gelernt, dass für viele Schauspieler der erste Moment mit einem Lichtschwert von zentraler Bedeutung ist und sich auf den weiteren Verlauf der Dreharbeiten und ihres Lebens natürlich auswirkt. Wie war das jetzt in dem Fall? Hast du mit dem Hauptdarsteller auch darüber gesprochen, wie es für ihn war, das erste Mal wirklich ein Lichtschwert in die Hand zu nehmen?
Das habe ich. Und ich muss da gerade denken an die alte Trilogie, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das ja auch dann bei Episode 3 war es, glaube ich, als dann Ewan McGregor und wer war es? Hayden Christensen ihre Duelle hatten mit den Lichtschwertern. Dass sie dann auch, als sie angefangen haben, zum ersten Mal Lichtschwert zu haben, dass sie dann automatisch dann auch die Geräusche des Lichtschwertes nachgeahmt haben. Was natürlich, wenn du das Ganze filmst, suboptimal ist. Dass George Lucas den irgendwann gesagt hat, von wegen, Jungs, hört mal zu, ich weiß, ihr seid begeistert, geht mir genauso, aber ihr könnt nicht immer diese Geräusche machen. Das sieht doof aus. Insofern, darauf war er schon gefasst, der Lee Jung-Ye. Aber er war überrascht, als er dann tatsächlich das erste Mal das Lichtschwert in der Hand hat, dass das wirklich schwerer ist, als er gedacht hat. Also du hast dann wirklich schon Gewicht in der Hand. Und das auch anders als bei der Prequel-Trilogie mit Ewan McGregor, dass die tatsächlich dann auch leuchten. Damals wurde das alles nachträglich noch eingeblendet und übergeblendet. Und jetzt hast du tatsächlich ein leuchtendes Lichtschwert, was natürlich auch cool aussieht in der Serie, ne? Gerade bei Nachtdrehs, dass du damit auch so ein bisschen spielen kannst. Und das hilft natürlich den Darstellern auch schon, wenn sie dann so ein leuchtendes Lichtschwert in der Hand haben.
Jetzt muss ich dich abschließend nochmal nach deiner Meinung fragen und selber ein bisschen weghören, weil ich mir jetzt, weil ich noch unvoreingenommen
an die ganze Sache rangehen möchte. Kann ich ja die Hörerschaft ansprechen.
Genau, sprich sie bitte
an. Kannst du dich ja schon verabschieden für die Folge?
Kurz raus.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat's mir gefallen? Ich habe jetzt die ersten Folgen gesehen und gerade am Anfang werden so ein paar falsche Fährten gelegt und der Zuschauer wird vorsätzlich verwirrt. Und das ist ja mal so ein schmaler Grat. Wie viel ist Mysterium und wie viel ist einfach nur Verwirrung, wo du sagst, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir eigentlich auch egal, wie ihr das auflöst. Da findet die Serie eine gute Balance gerade am Anfang. Und es ist so ein bisschen frischer Wind für Star Wars im Star Wars-Universum, weil was mir zuletzt bei Star Wars gefehlt hat, war Spannung. Und wir haben es jetzt wirklich hier eigentlich eher mit einer Art Mystery-Serie zu tun. Also wer steckt, was steckt hinter dieser Mordserie? Und das wird ganz spannend gemacht. Also Leslie Headland hat ja auch eine Erfahrung, hat vorher Russian Doll gemacht, dieses Matryoshka, was ja auch schon sehr verschachtelt war, so ein Serienrätsel über so eine Zeitschleife. Und da werden ein paar spannende Fragen aufgeworfen, dass man eigentlich schon wissen will, wie es weitergeht. Und die Besetzung von Lee Jung-Ye ist auch spannend, weil er bringt dann halt so eine gewisse Gravitas mit rein, so diesen asiatischen Einfluss, den ja Star Wars schon immer hatte, eben diese Rückbesinnung auf diese Samurai-Kultur. Das wirkt natürlich jetzt nochmal anders tatsächlich mit ihm. Und insofern bin ich tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt können wir auch Melanie wieder dazu holen.
Micha winkt. Okay, du bist durch.
Du hast ja nicht zugehört.
Ich bin wieder da.
Diese einladende Geste. Du hast dir wirklich nicht angehört, wie ich mir gerade in Wolf geredet. Aber
ja,
gut.
Ich kann das ganz gut. Ich kann gut ausblenden. Bin ich auch stolz. Das habe ich mir über die Jahre antrainiert.
Ich rede und rede. Das ist ja wie zu Hause hier. Na gut.
The Acolyte. Es sind 8 Folgen und bei Disney Plus verfügbar.
Mir ist gerade aufgefallen, dass du ja gar nicht hören konntest, dass ich schon aufgehört habe zu reden, weil ich habe nur darauf geguckt, ob dein Mikro offen ist, aber das bringt ja gar nichts, wenn du mich stumm schaltest.
Nee, das funktioniert. Ich gucke dann drauf, wie du dich bewegst und ich gucke, aber ehrlicherweise...
Lebt er noch? Bewegt er sich noch?
Lebt er noch? Ich kann auch ganz gut ausblenden, also selbst wenn ich dich nicht stumm schalte, vielleicht ist das noch aus der Schule so übrig.
Das funktioniert wahrscheinlich nur bei manchen Stimmen. Manche Stimmen kann man besser rausfiltern als andere.
Ja, genau.
Wie lange machen wir das jetzt schon? 2,5 Jahre? 3 Jahre? Da frage ich mich jetzt natürlich, wie oft hast du mich schon rausgefiltert, wenn ich gesprochen habe?
Wie in so einer langen Ehe, weißt du, wo du irgendwann denkst, okay, es ist da, er redet. Lass ihn einfach reden, passt.
Bei Charlie Brown früher, wo die Erwachsenen immer nur so gesprochen haben.
Ja, genau, so ungefähr, so sehe ich das auch, ja.
Herrlich, da steigt doch mein Selbstwertgefühl gleich wieder.
Ich hoffe, ihr habt zugehört. Das hoffe ich jetzt wirklich. Ich hoffe, euch ging es nicht wie mir. Ich hoffe, ihr habt zugehört und konntet da jetzt ein bisschen was draus ziehen. Genau. Und ansonsten haben wir wieder eine Folge geschafft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht in den Parts, wo ich tatsächlich zugehört habe.
Die anderen waren noch besser, glaub mir.
Ja, ich glaube, ich lasse es einfach mal so stehen. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Da haben wir natürlich wieder eine neue Folge von All You Can Stream im Gepäck. Und genau, Micha und ich setzen uns jetzt gleich mal zusammen und überlegen uns, was wir da mitnehmen. Bis dahin viel Spaß beim Stream und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.